ist mir bekannt aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung, das ist in, wo war die letzte Regional war, in den vorletzten Brandenburg, glaube ich, oder in Thüringen, da haben ja demokratische Parteien NPDler mitgewählt, in Gremien oder so etwas. Und in Berlin hat es einen CDU-Politiker gegeben, der gesagt hat, er würde gerne wissen, warum er die NPD nicht wählen solle denn, oder kritisieren solle, denn die habe ja durchaus Positionen, die er auch teilen würde. Jetzt ist mir auch recht klar geworden, worin die Ähnlichkeit mancher Positionen besteht, aber du hast ja auch gleichzeitig ausgeführt, dass die demokratischen Parteien sehr viel Wert darauf legen, immer zu sagen, diese Partei gehört eigentlich ausgeschlossen, verboten, darf nicht gewählt werden. Wie kommt es dann, dass Politiker, bei der einen war ja noch im Geheimen, das Kreuz gemacht haben, hier aber öffentlich ein demokratischer Politiker begründet, dass er gar keine Differenz oder gar keine, weiß ich jetzt nicht, keine Differenz kennen will. Also warum dieses öffentliche Bekenntnis zu einer Identität?
Zum einen kooperieren die ja schon auf regionaler Ebene. Also da in den Parlamenten in Sachsen und anderswo, in Kommunalparlamenten sitzen die ja auch, kooperieren NPDler bereits mit CDUlern. Da machen sie Kommunalpolitik und da heißt das Urteil genauso, wie du es zusammenfasst. Wenn CDUler oder SPDler mit denen zusammen Politik betreiben, wissen sie gar nicht, warum man sich mit denen nicht vertragen können soll. Das ist auch soweit kein Wunder. Nach der anderen Seite hin würde ich mal die Bemerkungen, die du zitierst, ob man auch im großen Maßstab auf Bundesebene mit so einer Partei irgendwie koalieren könnte, für Überlegungen für den Tag danach halten. Entweder man verbietet sie jetzt, wo sie noch klein sind und die Sache ist ausgestanden. Oder sie wachsen sich doch zu einer Partei aus, wie man sie in Österreich von Haider mal kannte. Und dann wissen Demokraten auch nicht mehr, ob sie auf ihr Projekt verzichten sollen oder es nicht unter Rückgriff auf eine Partei durchsetzen wollen, mit der es sehr viele Anknüpfungspunkte gibt. Also ich sehe jedenfalls den Dissens einerseits, aber auch andererseits Anknüpfungspunkte, warum eine bürgerliche Partei mit so einem Projekt in denen immer einen Hebel sieht, den man benutzen kann, wenn man sie vorher nicht ausgemerzt hat.
Es klingt sehr primitiv und ohne Hoffnung. Und das hoffe ich, dass das nicht die Wahrheit ist. Sehen Sie denn so, dass es ohne Hoffnung ist? Weil das ist, was mir übergekommen ist.
Ich wollte mich heute Abend gar nicht zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit entscheiden. Und das kommt daher, dass ich eigentlich in politischen Dingen von Hoffnung gar nichts halte. Weil ein Mensch, der hofft, der hat ja über sich beschlossen, dass das, was er im Laufe der Welt geändert haben möchte, keine Sache ist, für die er antritt und eintritt. Wer hofft, der setzt auf andere, die Geschicke ändern mögen. Insofern kann ich an einen alten Satz aus unseren Broschüren erinnern, der immer missverstanden worden ist, aber je öfter er missverstanden wurde, umso lieber wurde er mir. Hoffnungslosigkeit ist eine Kampfperspektive. Da muss man schon auf sich setzen, nicht auf andere, schon gar nicht auf andere, die das, was man selber denkt und will, gar nicht teilen. Insofern, um das Ganze persönlich ausklingen zu lassen, bin ich ganz hoffnungsvoll, wenn die Menschen, die ich heute Abend angesprochen habe, mit mir dieses Gedankengut wenigstens im Großen und Ganzen teilen und für dasselbe eintreten.
Ja, Hoffnungslosigkeit ist etwas, was auch die politische Partei Erle nutzt, um eine bestimmte Stimmung zu erregen. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir sehen das als Werbung für etwas, aber auch die Realität angucken. Und es ist gut.
Ich glaube, jetzt haben wir doch eine Meinungsverschiedenheit. Das ist ja nicht schlimm. Dafür ist ja eigentlich der Abend gedacht, dass man sich über unterschiedliche Auffassungen unterhält. Du hast gemeint, oder sie, egal, Hoffnungslosigkeit sei schlecht, weil, und so habe ich das jetzt aufgefasst, Hoffnungslosigkeit dazu führt, dass man die Rechten wählt. Habe ich das richtig verstanden? Dass hoffnungslose Menschen, die ins soziale Abseits geraten, deswegen Zuflucht bei den Rechten suchen. War das so gemeint?
Nein.
Okay, dann ziehe ich das zurück.
Manchmal muss ich verdauen.
Ja, ich verstehe.
Sagen, weil
ja.
Sie sprechen sehr viele Themen, sehr reichvoll.
Ich habe jetzt Ihren Gedanken nicht erwischt. Ich will aber den ich gerade genannt habe, trotzdem nochmal kommentieren, weil er ist ja sehr verbreitet. Es gibt diese verbreitete Auffassung, dass Menschen, die wegen ihres sozialen Abstiegs irgendwann in Hoffnungslosigkeit münden, die Rechten als Ausweg suchen. Solche Kommentare findet man täglich in den Zeitungen. Zum Ersten halte ich diesen Satz für sachlich falsch und zum Zweiten das Interesse, aus dem er geboren wurde, für gemein. Sachlich falsch ist der Gedanke aus folgendem Grund. Die Menschen, die NPD gewählt haben, die haben das nicht getan, weil ihnen etwas fehlt, Hoffnung, sondern sie haben das getan, weil sie etwas hatten, nämlich die Vorstellung, die Nationaldemokraten sind genau die staatliche Kraft, die es braucht, damit es mit Deutschland aufwärts geht, die Ausländer abgeschoben werden, die Überfremdung aufhört. Denen fehlte nichts, sondern sie haben genau die nationalistische Deutung der Lage im Kopf, die ich vorhin versucht habe zu skizzieren, und deswegen sind sie für die NPD. Das ist das sachlich Falsche an der Behauptung. Hoffnungslosigkeit führt dazu, NPD zu wählen. Nun zu dem gemeinen Interesse, aus dem der Satz geboren wird. Die Demokraten, die den mit Vorliebe aufschreiben, diesen Satz, die haben das Interesse, dass so schlecht es einem Menschen auch geht, wenn er einen schäbigen Lohn bezieht oder ein mieses Arbeitslosengeld 2 bekommt. Solange er hoffnungsvoll ist, ist er ein Mensch, der auf die etablierten Wege des bürgerlichen Lebens, auf die Parteien, die man bei uns zur Wahl angeboten bekommt, wenn man etwas verändern möchte, auf die berufliche Welt, in der man seinen Aufstieg sucht, die auf die etablierten Kräfte weiterhin vertraut und hofft, dass gerade die Instanzen Besserung bringen, die ihm soeben sein schlechtes Los eingebrockt haben. Es ist eine Weise, wie man die Unzufriedenheit mit den Taten von Regierung und Wirtschaft in Loyalität mit den Tätern ummünzen möchte. Das ist die Gemeinheit dieser Idee.
Du hast am Anfang ausgeführt, wir fangen das mal vor, dass die NPD weder für die sozial Schwachen oder für die Deutschen, die Lohnarbeit über die Runden kommen müssen, Wohltaten ankündigt, noch für das Kapital, sondern dass es darum geht, den Staat zu stärken. Im letzten Spiegel, aktuellen Spiegel, sind etliche sozialpolitische Maßnahmen aufgeführt, die jetzt zur Disposition stehen. Zum Beispiel das Ehegattensplitting und irgendwelche Arbeitszeitordnungen. Ich kriege das noch nicht recht zusammen. Ja, ich kriege das nicht zusammen. Wir haben da erst eine Sozialpolitik gegeben, von der der Sp-
wie gesagt, die Deutschen haben also von dem Krieg anfangs nicht so viel mitgekriegt, weil sie waren da irgendwie gut abgefedert. Das Ganze wurde über Kredite, also die Kriegsvorbereitung wurde mit Krediten finanziert und es war das Ziel, dass hinterher die Besiegten für die Wohltaten, die also da auf Kredit finanziert wurden, zahlen sollen.
Wie genau ist jetzt deine Frage?
Ja, ausgehend davon, dass du gesagt hast, es geht den Rechten darum, also nicht darum, Wohltaten anzukündigen, sondern die Wohltat für den Arbeiter ist, dass er in Dienst genommen wird. Das konfrontiert mit der Aussage über die Geschichte, über den geschichtlichen Faschismus, dass es da also Sozialpolitik gegeben hat, die tatsächlich zu einem zu einer Steigerung des Lebensstandards geführt hat.
Es hat man noch nicht, es dem deutschen Arbeiter jetzt zum Treffer oder so, sondern das waren Nationalisten, die wollten ihre Nation voranbringen, wollten aufrüsten, wollten ihre Macht vergrößern und ihren Reichtum.
Also das Soziale damals, das hatte einen Maßstab. Und der Maßstab war sehr klar ausgesprochen, dass man Soldaten haben wollte für die Front, dass man Soldaten haben wollte in der Fabrik, Arbeitssoldaten eben, und dass die Sozialpolitik darin ihren Maßstab genommen hat, die deutsche Familie zu stärken. Insofern sind da auch gewisse Leistungen da gewesen, damit es einer deutschen Mutter möglich war, 5 Kinder erst zu werfen und dann auch in irgendeiner Art und Weise großbeziehen musste, damit Material an allen Punkten in ausreichendem Maßstab zur Verfügung stand. Insofern war natürlich der Nationalsozialismus sozial, und zwar genau in diesem Sinne. Das zu bestreiten wäre ein totaler Fehler, weil das würde das nationale Programm tatsächlich den Aufbruch durchstreichen wollen.
Die Frage ist auch gar nicht so richtig gestellt. Machen NPDler, wir müssen ja nicht jetzt über den Faschismus von damals reden, haben die soziale Maßnahmen im Programm oder nicht? Die Frage ist, welchem Zweck diese sozialen Maßnahmen dienen. Davon haben sie sehr viel in ihrem Programm. Dein Ehegattensplitten fällt glatt noch drunter. Sie fordern zum Beispiel, dass es erstens sowieso ein erhöhtes Kindergeld gibt. Sie fordern, dass Mütter ein Muttergeld bekommen. Die Familien müssen gefördert werden. Ja, man ist gewohnt heutzutage dazu zu sagen, das ist eine soziale Maßnahme. Und man denkt für gewöhnlich dabei, der Staat anerkennt, dass es in seiner kapitalistischen Wirtschaft notwendig minder bemittelte Menschen gibt, die kommen mit ihrem Geld in der Familie nicht aus und kriegen einen Zuschuss. Aber der Zweck des Zuschusses ist so etwas wie den Nachwuchs des Volkes zu fördern. Da ist nicht der Geldmangel des Individuums das Störende, sondern seine Wirkung, dass deswegen womöglich die Nachwuchsproduktion versiegt. Das ist sogar ein Gesichtspunkt, der im heutigen demokratischen Staat Gewicht hat. Es gibt nämlich für all diese Maßnahmen ja auch eine gegenläufige Kalkulation, dass alles das, was an sozialen Unterstützungen gewährt wird, für Leute, die nicht mehr von Arbeit leben können, weil sie arbeitslos sind, für welche, die von ihrer Rente nicht leben können, weil sie zu gering ist. Es gibt einen konträren Gesichtspunkt, der sagt, alle diese sozialen Transferleistungen sind Kosten, die in Gestalt der Lohnnebenkosten die kapitalistischen Unternehmen belasten, also muss man die kleinschreiben. Diesen Gesichtspunkt gibt es. Aber es gibt auch in diesem heutigen hiesigen Staat einen Gesichtspunkt, einen Posten von diesem Einwand freizustellen. Das ist die Frau und das Kinderkriegen. Sie haben sich zum Beispiel mit Händen und Klauen dagegen gewehrt, dass bei ihrer Reform des Gesundheitswesens, wo sie sehr viel auf die Schultern der Arbeiter abgewälzt haben, die müssen jetzt allein das Krankengeld finanzieren. Sie haben sehr darauf bestanden, dass das Mutterschaftsgeld unangetastet bleibt. Und da haben Sie keinen sozialen Gesichtspunkt, außer er hat diesen nationalen Inhalt. Die Rohstoffproduktion des eigenen Volks in Gestalt von Kindern soll nicht erlahmen.
Also eine Fußnote. Ausgerechnet von dem sächsischen Ministerpräsidenten, der sich am meisten über den Begriff Bombenholocaust aufgeregt hat. Also 14 Tage vor der Gedenkfeier der Opfer für Dresden in der Öffentlichkeit einen Vorschlag unterbreitet, der auch gar nicht ganz neu ist, der in diese Richtung geht, nämlich ein Familienwahlrecht. Familienwahlrecht heißt nichts anderes als Familien mit mehr Kindern kriegen mehr Stimmen. Das war ein bisschen respektierlich ausdrücken darf, dann heißt das, das ist ganz klar die Botschaft ans Volk, Kinder kriegen für Deutschland. Und dann wird man mit dem Zusatz Wahlprivileg, 2 Stimmen, wird es auch noch honoriert. Das ist so eine Art von modernen demokratischen Mutterkreuz. Nichts anderes. Ausgerechnet von dem Herrn Milbrat, der sich am meisten über Bombenholocaust. Das ist doch mal, vielleicht auch das noch mal zu dem ersten Beitrag der Sache. Man muss sich wirklich mal, das ist ja eine der Quintessenzen dieses Vortrags gewesen, man muss sich mal von der typisch deutschen, aus der deutschen Vergangenheitsbewältigung resultierende, in jedem Sozial- und Geschichtsbuch dick unterstrichenen Standpunkt verabschieden. Demokratie und Faschismus seien Gegensätze. Das ist eine deutsche Sichtweise, die es sonst auf der Welt einfach gar nicht gibt. Deswegen kann man den von dir zitierten CDU-Politiker durchaus auch mal andersrum, das ist ergänzend zu dem, was du gesagt hast, auch so betrachten. Entweder gibt es zu der NPD in der Politik den Standpunkt, die gehören sich nicht, dann wird die Verbotsdebatte eingeleitet. Oder sie sagen, auf kommunaler Ebene fressen die Kreide. Und deswegen können wir mit denen zusammenarbeiten. Das Argument, die fressen Kreide, ist nichts anderes als das Eingeständnis, wir können in den Positionen der NPD eigentlich nichts anderes erkennen als das, was wir selbst in Sachen Sozialpolitik, in Sachen Familienpolitik, in Sachen Ausländerpolitik und so weiter wollen. Und der von dir zitierte CDU-Politiker, den kann man auch so auflösen, dass er eigentlich ein fleischgewordenes Plädoyer für jene Sorte Normalität ist, die es in Italien und in anderen europäischen Ländern schon längst gibt, wo ein Herr Fini, ein in der Wolle gestrickter Nationaldemokrat italienischer Provenienz, mit in der Regierung sitzt. Auch so kann man das mal auflösen. Aber wie gesagt, dazu muss man sich wirklich von der deutschen, aus der Vergangenheitsbewältigung resultierenden absurden Theorie, Demokratie sei das Bollwerk gegen Faschismus, sei der Gegensatz zum Faschismus befreien.
Das ist zu spüren, wenn man mal versucht, den wenigen Versuchen hinterherzusteigen, die sich um eine ernstliche Kritik der NPD bemühen. Also ich habe ja am Anfang die Behauptung aufgestellt, der Aufruf zur geistigen Auseinandersetzung ist bereits die Auseinandersetzung. Stimmt auch. Und dann habe ich gedacht, für diesen Abend muss ich mich aber mühen und alle, wie sagt man heute, Medien sichten und gucken, was gegen die NPD aufgefahren wird. Das Hauptmedium war nichts, Internet, bin ich auf die Printmedien zurückgekommen. Und da gibt es doch einen Ort in Deutschland, da wird ernst gemacht mit der Kritik der NPD. Eine ganze Seite in der Süddeutschen, Training für den täglichen Kleinkrieg, handelt von Zittau und dem Kampf der Zittauer gegen die Ideologie der NPD. Da gibt es jetzt Leute, die probieren es. Sag mal 2, 3 Lesefrüchte, an denen sich ablesen lässt, wie sehr das wahr ist, dass die Demokraten unter dem Problem ihrer Ununterscheidbarkeit von ihrem Gegenüber leiden und ihre Gewissheit des Zerwürfnisses einzig daher beziehen, dass die in der anderen Partei sind. Da gibt es einen Jugendheimsleiter in Zittau. Der ist mit solchen Jugendlichen, die der NPD nahestehen oder drinstehen, konfrontiert. Und er hat sich vorgenommen, sie zu kritisieren und seine erste Strategie heißt verunsichern. Ihr sagt, nur deutsche Produkte, aber ihr fahrt einen Fiat. Ihr sagt, Ordnung muss sein und dann schwänzt ihr die Schule. So geht das los. Das hat noch was Unentschiedenes. Ja? Der Mann sagt seinem Gegenüber, du weichst selber von einem Maßstab ab, den du propagierst. Du forderst deutsche Produkte, aber fährst ein italienisches. Du bist für Ordnung, aber verstößt dagegen. Ja, das mag den Jungen verunsichern, aber worin eigentlich? Hat der Mann jetzt die Abweichung kritisiert oder den Maßstab? Er hat die Abweichung kritisiert. Das hält er für inkonsequent. Aber das heißt doch für das Gegenüber. Ja, stimmt. Der Maßstab ist in Ordnung und ich darf nicht von ihm abweichen. Dann ist die Abweichung das Übel, nicht der Maßstab. Der Mann hat mit geschulten NPD-Lern zu tun, die haben ihm eine Diskussion aufgehängt. Und da seufzt er als Ergebnis der Diskussion, ja, wie erklärt man jetzt die Chancen der Globalisierung, wenn die Deutsche Bank gerade 6.000 Arbeitsplätze abbaut? Was hat man für Argumente, wenn die NPD fordert, dass Konzerne, die Millionen an Steuergeldern erhalten haben, erst die Subventionen zurückzahlen müssen, wenn sie ins Ausland gehen? Das hört sich doch gut an. Jetzt ist er selber schon dabei, dass er sagt, die patriotischen Maßstäbe, die sind doch gut. Und auf diesem Standpunkt muss auch die Moderatorin gestanden sein, die nach der Sachsenwahl den NPDler, den Wahlsieger im Studio abgemeiert hat. Da kommt ein strahlender Wahlsieger mit einem 10%-Ergebnis und der hält eine Rede über Arbeitsplätze und sonst was. Und diese Frau ist völlig erschüttert und innerviert, weil sie diesen Menschen als Neonazi schlecht machen will. Und weil sie in seiner Rede und auch in seinem Äußeren keinen Anhaltspunkt findet, sagt sie zu ihm, wann sagen Sie endlich selbst Ihren Wählern, dass Sie ein Neonazi sind? Wenn sie nicht das Eingeständnis von ihm selber hat, fehlt ihr das Beweiskräftige für ihre Bezichtigung. Und das ist auch gar nicht verwunderlich, jetzt komme ich zu meinem Jugendheimsleiter aus Zittau zurück, der sich gedacht hat, wenn das schon so überzeugend klingt, was die sagen, aber wenn sie es für die falsche Partei sagen, dann kann man doch vielleicht dasselbe anders organisieren. Da ist er auf folgende Idee gekommen. Die Jungen, sagt er, wollen ihre Heimat lieben, die wollen die Guten sein, die wollen ihre Kräfte messen. Und etwas leiser, formuliert der SZ-Autor, die wollen auch mal Uniform tragen. Er hat sich überlegt, der Jugendheimsleiter, dass es gar nichts Schlechtes ist, was die Jungen zum Extremismus treibt. Deswegen hat er die Freiwillige Feuerwehr gefragt. Richtig groß mit Polizei und Hundestaffel hat der Ortsverein der Helfer und Förderer des Technischen Hilfswerks Pirna das Jugendcamp aufgezogen. 19 Neue machen jetzt mit. Da sind sie wenigstens von der Straße weg, können sich zugehörig fühlen, auch Uniform tragen, aber ohne rechtes Gedankengut. Ja, das ist der Standpunkt. Bevor die Rechten den Rechtsradikalismus machen, machen wir ihn lieber selber.
Debatten über den deutschen Faschismus. Und dann gibt es Fraktionen und es gibt richtige intellektuelle Zeitungen auch. Und da kann man inzwischen Positionen lesen, die heißen, der Antisemitismus war der größte Fehler Hitlers. Warum war der Antisemitismus der größte Fehler Hitlers? Was hätte man mit den umgebrachten Juden nicht alles machen können? In die Rüstungsfabriken hätte man sie stecken können. An die Front hätte man sie schicken können und sei es auch nur zum Minen wegräumen. Was wäre uns erspart geblieben, wenn die Logistik zur Ostfront frei und nicht ständig mit den mit den Eisenbahnen voll mit Juden verstopft gewesen wäre und so weiter. Im Übrigen sind das Positionen, die seit Jahren schon in seriöser deutscher Geschichtsforschung gleichermaßen zu lesen sind und die im Prinzip darauf hinauslaufen, dass diese Abteilung innerhalb der Neonazis sagt, ja, was der Schindler damals mit den Juden gemacht hat. Der hat sie in seine Fabrik geholt und hat sie so lange arbeiten lassen, dass sie im Prinzip sich auch nicht mehr unterschieden haben von denjenigen, die nebenan im KZ waren. Das wäre auch die Methode gewesen. Dazu eine Fußnote, zur Fußnote eine Fußnote. An dem wunderbaren Schindler-Beispiel kann man übrigens auch noch ablesen, zu was es eigentlich Kapitalismus bringt, wenn er mal in der Kriegswirtschaft ein bisschen auf die sozialstaatliche Sorge um dauerhafte Benutzung von Arbeitskraft verzichtet.
Ich vergesse, die nächste Veranstaltung hier in diesem Saal ist am 7. April. Hier vorne gibt es so einen kleinen Terminkalender, den man gleich mitnehmen kann. Gut, wenn es nichts mehr gibt, machen wir Schluss. Nehmt bitte eure Flaschen mit und helft etwas beim Aufräumen der Stühle.
Und denkt an die Spendendose, ne?
Ja, und die Spendendose steht hier vorne. Thank you.